Wir wollen blicken auf den FC St. Pauli. Er ist wieder zurück in der ersten Bundesliga der Männer. Wir sprechen darüber mit Tim Eckstein vom Millerton und genau jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ansonsten nehmen wir eigentlich viel Positives mit. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Auch die Atmosphäre war wirklich absolut toll. Da kann sich die Bundesliga auf St. Pauli freuen. Aber so muss es weitergehen. Ja, das ist, wirft uns jetzt nicht um. Wir können für heute, glaube ich, traurig sein. Aber ab morgen nehmen wir diese positiven Eigenschaften, die wir an den Tag gelegt haben, einfach auch mit. Und dann geht es ja auch gleich schon wieder los gegen Union. Und da probieren wir dann die Punkte zu holen.
Alles zur Bundesliga der Männer.
Da kann jemand seinen letzten Arbeitgeber nicht verhehlen. Es geht jetzt gegen Union Berlin für Alexander Vlasin. Tim, hi, schön, dass du da bist.
Ja, moin, danke für die Einladung.
Ist es dir auch aufgefallen in der Pressekonferenz? Es fällt ihm noch schwer, von Union zu sprechen.
Genau, er hat auch jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Union-Spiel, hat er beim ersten Mal Union, hat er kurz gestockt. Und dann auch stolz gesagt, ja, ihr habt alle auf den Fehler gewartet.
Union Berlin, der nächste Gegner für St. Pauli. Tim, schön, dass du da bist. Wie ist die Stimmung nach dem ersten Erstligaspiel für St. Pauli? Ging ja verloren gegen Heidenheim.
Ja, von bis, ne? Einige sind komplett der Alarmstufe rot mit, das wird alles gar nichts und 34 Niederlagen und tschüss und so. Und andere sind wiederum, ja, ganz positiv gestimmt eigentlich. Es war ja viel los im Sommer auch bei uns. Und ich gehöre, glaube ich, eher zu den positiv gestimmten oder vielleicht auch eher zu den bisschen Realisten, weil St. Pauli ging halt jetzt mit so einer kleinen Unterbrechung vom halben Jahr, ging es eigentlich seit 3 Jahren nur bergauf. Mhm. Das kann in der Bundesliga, wäre es schön, wenn es so weitergeht, aber dann würden wir halt Meister werden und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch, muss man mal sagen.
Einer hat euch als Meister getippt beim Tabellentipp, aber inzwischen
macht das ich vielleicht.
Ja, wenn du das gemacht hast, dann war es tatsächlich du, aber inzwischen machen da so viele Leute mit, dass sich das dann statistisch rausrechnet tatsächlich, das Gesetz der großen Zahl, es wirkt auch da. Ja, weil du sagst, in den letzten 3 Jahren ging es permanent bergauf, wenn wir jetzt quasi, versuch mal diese Bergauf-Geschichte erstmal zu erzählen. Wo müssen wir da ansetzen? Mit Being Timo Schulz und dem Millerton-Projekt. Das war wahrscheinlich der...
Ja, natürlich. Daran lag's. Ja. Nee, muss man ganz ehrlich sagen, mit Andreas Bornemann muss man anfangen. Mhm. Der ist zur Saison, jetzt muss ich gerade überlegen, 1920 ist er zum FC St. Pauli gekommen. Davor war ja Uwe Stöver da, der jetzt zuletzt bei Kiel war. Mhm.
Haben wir im Kiel-Schwerpunkt auch länger drüber gesprochen, wer sich dafür noch interessiert. Aber jetzt kommt Andreas Bornemann.
Und Andreas Bornemann ist dazugekommen, hat einen völlig überfüllten, einen satten, einen in der Wohlfühl-Oase, dass dieses Wort gehört auf die rote Liste bei St. Pauli, steckenden Kader übernommen. Der, ich glaube, am Ende waren da 36 Spieler im Kader in der Saison, in der ersten Saison. Jos Luhukay war damals Trainer, der hat wie so ein Elefant im Porzellanladen, hat der alles zerstört. Der hat erste Pressekonferenz vor dem ersten Spiel gegen Arminia Bielefeld, hat er gesagt, ja, mit dem Kader kann das hier alles auch nichts werden und hat einmal alles zerstört.
Das war vor 5 Jahren.
Ja, das ist so lange her.
Gefühlt war das im letzten Jahrtausend, das ist ja irre, stimmt. Okay.
Genau. Und Andreas Bornemann ist dann gekommen und hat jetzt auch, als St. Pauli aufgestiegen ist, hat er gesagt, so, ja gut, eigentlich hätte man Jos Luhukay da schon so vor dem ersten Spiel da entlassen müssen, nachdem, das musste man erstmal moderieren. Er wurde dann am Ende der Saison entlassen. Die Saison wurde ja dann, das war die Corona-Saison und St. Pauli ist dann tatsächlich auch bis zu der Corona-Pause haben die ganz gut gespielt. Dann sind die aber ganz übel abgeschmiert und da gab es auch immer so Gerüchte, dass das dann auch aufgrund von Jos Luhukays Einstellung zum Rest der Saison haperte und St. Pauli hat sich dann noch gerettet. Ganz so eng war es nicht, also das war jetzt nicht so super knapp, aber es war auf jeden Fall mit einem schwierigen Kader, bei dem viele dann doch eher so ein bisschen ja satt daherkamen. Den musste man moderieren. Die besten Spieler waren damals alles Leihspieler. Da gab es so traumhafte Spieler wie Viktor Gyökeres, der hat bei St. Pauli gespielt damals. Ist richtig gut geworden, nur deshalb ist er so gut geworden. Leo Östiger war auch da, der war auch ganz toll, den mögen wir immer noch bei St. Pauli sehr gerne und verfolgen auch, hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt im Sommer vielleicht mal wieder braun-weiß trägt, tut er aber nicht. Und letztendlich muss man sagen, Jos Luhukay ist ja als Trainertyp ist ja so ein knorriger, so ein Kauz, der auch mal dazwischen haut und so. Vielleicht war das auch ganz richtig, dass der zu der Zeit da war und einmal da in diese Wohlfühloase mit dem Baseballschläger reingegangen ist und einmal alles wirklich in Schutt und Asche gehauen hat. und dann Stück für Stück diese Mannschaft umgebaut werden konnte. Das war schwierig. Also ich glaube, es gab von den Spielern, die so, ich würde fast sagen, so Rentenverträge von Uwe Stöver bekommen haben. St. Pauli gehörte damals zu den Teams, bei denen auch die Zweitligaspieler richtig gut verdient haben. Mhm. Ich glaube, da hat kein einziger hat seinen Vertrag vor Ende, also hat den FC St. Pauli vor Ende des Vertrages verlassen von den damaligen Leistungsträgern. War natürlich auch Corona-bedingt, dass man dann irgendwie auf einmal die Gehaltsgefüge sich total verändert haben. Aber es wurden eigentlich die Verträge, wenn die Spieler gewechselt sind, dann wurden die Verträge aufgelöst. Das war nicht so, dass die dann ihren Vertrag vorzeitig beendet haben. Das heißt, diese, ich nenne es mal, diese Altlasten, die trug St. Pauli noch länger mit sich rum. Und aber in diese schwierige Situation hat Andreas Bornemann dann ein paar Verpflichtungen getätigt. Ich drop jetzt mal ein paar Namen, die man jetzt auch in der Bundesliga ja kennengelernt hat. In der ersten Saison dann nach Jos Luhukay, nach dieser schwierigen Saison, wo er nicht mehr Leihspieler holen musste, weil er so ein voller Kader war, da kam auf einmal Lead Paccarada, Daniel Kofi-Tschre kam, Lukas Daschner, da kamen einfach Spieler zum FC St. Pauli, die heute dieses die dann dieses Gerüst gebaut haben, auf dem der Erfolg dann beruhte. Von all den Spielern, die damals verpflichtet wurden in dem Sommer und von diesem ganzen Kader, der damals bestand, ist kein einziger Spieler heute mehr da. Jetzt sind sie alle schon wieder weg. Also wenn man sich mal betrachtet, was das für ein riesiger Umbruch geworden ist, der da eingeleitet wurde, das ist wirklich Wahnsinn. Also die dienstältesten Spieler sind momentan Adam Sigala, Innenverteidiger, und Erik Smith, die sind dann im Winter 2021 zum FC St. Pauli gekommen. Also Anfang 2021 sind sie zu St. Pauli gekommen. Sommer 2020, Paccarada, Giré und Daschner und Co., die sind dann alle wieder weg, haben teilweise auch eine ordentliche staatliche Ablösesumme eingebracht. Aber da ging das los. Dann kam Timo Schulz. Es gab ein ganz schwieriges erstes halbes Jahr. Andreas Bornemann hat an ihn festgehalten, hat an ihn geglaubt, hat vor allem daran geglaubt, dass der Kader noch verbessert werden muss. Dann kam im Winter Spieler wie Omar Mamouche sind zu St. Pauli gekommen. Guido Burgstaller kam im Sommer da auch noch dazu. Also es waren auch wirklich Transfers, wo man gesagt hat, okay, hier geht wieder was bei St. Pauli. Das ist jetzt nicht, ist ein guter Typ, aber das ist jetzt nicht Johannes Flum, der es nochmal wissen will bei einem anderen Verein, sondern das sind Spieler, wo man irgendwie sagt, so okay, die haben irgendwie was vor sich, die können nochmal einen richtig großen Schritt nach vorne machen und nicht nur versuchen, ihr Level noch ein bisschen zu halten und nicht zu schnell, Entschuldigung, alt zu werden. So war das irgendwie. Gut, bei Guido Burgstaller ist es was anderes gewesen, aber ich meine, der ist immer noch gut so. Ne?
Ich habe mir den Witz verkniffen, ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, der hat da noch keine Rolle gespielt, aber im Winter wurde auch Matanovic hochgezogen aus der U19.
Und genau, dann zum Beispiel auch Matanovic wurde damals hochgezogen. Das ist aber so eine ganz schwierige Geschichte mit Igor Matanovic und der Entwicklung und so. Da komme ich vielleicht gleich zu, weil das war so der Spieler, an dem auch viel gehakt hat, warum es dann ein halbes Jahr nicht so lief. Mit Timo Schulz ging es dann bergauf, ne? Wir haben ja, du hast ja schon gesagt, mit Being Timo Schulz, wir haben diese Podcast-Serie mit ihm gemacht, wo wir ihn in der Saison begleitet haben. Das war für uns total klasse, weil es im ersten halben Jahr richtig schlecht lief, St. Pauli auf dem Abstiegsplatz und so, und Timo Schulz auch richtig angefressen und das auch super authentisch dann auch im Podcast, in den Gesprächen, da auch echt kein Blatt vor den Mund genommen, und dann ging es halt richtig bergauf. Dann hat man eine richtig klasse Rückrunde gespielt und hat diesen Drive auch mitgenommen ins nächste halbe Jahr. St. Pauli ist Herbstmeister geworden mit einem riesengroßen Vorsprung, und alles war ausgerichtet auf Aufstieg. Und es kam dann auch, im Sommer kamen noch mehrere Spieler, wo man gedacht hat, so ja, okay, das passt irgendwie, so jemand wie Jakob Medic ist dazu gekommen, der jetzt ja bei Bochum dann auch wieder spielt, der dann 2 Jahre später auch ja die Taschen richtig voll gemacht hat bei St. Pauli finanziell, als er zu Amsterdam gewechselt ist. Also da ist richtig was passiert. In dieser ganzen Zeit ist einfach so ein Umbruch passiert, und das ist natürlich alles festzumachen an Andreas Bornemann. Und na genau, dann mit Timo Schulz hat der Aufstieg nicht geklappt. Da gab es auch so ein paar im Hintergrund, so ein paar persönliche Quälereien und so. So ganz genau kann man das natürlich nicht mehr nachvollziehen. Burgstaller wollte schon weg im Winter, wurde dann nicht gelassen, hat dann, ja, muss man sagen, eine Scheißrückrunde für seine Verhältnisse gespielt. Kovic-Reh war beim Afrika-Cup, ist verletzt zurückgekommen. Es war alles ganz schwierig, und am Ende waren alle irgendwie super pissed, dass das nicht hingehauen hat. Man muss aber auch sagen, der Kader war vielleicht noch nicht so gut, wie er jetzt letzte Saison gewesen ist. Das muss man auch einfach festhalten, dass der Kader noch nicht dieses Level hatte, weil vielleicht auch noch ein paar Altlasten drin waren, denen man sich dann Stück für Stück weiter entledigen konnte. Und dann kam ein schwieriges halbes Jahr nach diesem verpassten Aufstieg. Timo Schulz wurde am Ende entlassen. Timo Schulz war immer so in der Richtung, dass er gesagt hat, ja, mir fehlt ein Stürmer. Da würde ich fast sagen, ja, der fehlte auch, oder ich würde nicht fast sagen, sondern der fehlte. Man hat wohl viel Vertrauen in Igor Matanovic damals gesteckt. Jetzt kommt er nämlich wieder zurück, was er nicht so richtig rechtfertigen konnte. Man muss aber dazu sagen, der war damals 18, 19 und man hat im Nachhinein, hat man auch so ein bisschen gesagt, hat Uke Göttlich auch so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht ein bisschen nicht ambitioniert gewesen ist, aber ein bisschen viel Verantwortung für so einen 18, 19-Jährigen. Jetzt sieht man momentan, der hat eine super Saison beim KSC gespielt, und dürfte in Frankfurt, ist er auch, ja, hinter Ekitike ist er ja ein klarer, hab ich den Namen richtig ausgesprochen? Weiß ich ja nicht. Ist er ein klarer, klare Nummer 2. Ich glaube, dass der auch fast schon eine Nummer 1 woanders sein könnte, vielleicht nicht bei Frankfurt, aber woanders in der ersten Liga. Und der wird richtig gut und das wussten auch damals alle. Es war vielleicht ein bisschen viel für ihn, ein bisschen viel Verantwortung, ein bisschen viel, ja, vielleicht auch Druck. Es hat dann nicht funktioniert. Timo Schulz hat danach auch mal so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht ihm auch ein bisschen länger hätte vertrauen müssen. Der hat dann auch viel umgestellt im Angriff, weil dann Dinge nicht gepasst haben. Was aber wiederum der Vereinsführung rund um Andreas Bornemann nicht gepasst hat, ist, dass die Defensive nicht stabilisiert wurde. Dass man hat aus Sicht der Vereinsführung zu viele Gegentore bekommen. Dann kam Fabian Hützeler, der gesagt hat, dieser Satz, ich habe seine Stimme immer noch in meinem Ohr, wenn ich das höre, die Null ist unsere Identität. Er hat das so oft gesagt, das werde ich mein Leben lang nicht mehr los. Die Null ist unsere Identität, unsere Basis. Dann hat er aber den FC St. Pauli zu so einem Ballbesitzteam umgeformt. Aber nicht, weil er sagte, wir wollen jetzt super sophisticated Ballbesitzfußball spielen, haben sie gemacht. Aber er hat gesagt, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Also auch wieder so eine ganz defensive Denkweise, ne? Also
Rudi Völler 2002 hat bis ins WM-Finale geführt.
Ja, Wahnsinn. Genau, und aber mit Fabian Hützeler ist man dann aus der Abstiegszone, in der man damals war nach der Hinrunde, ist man urplötzlich mit diesen 10 Siegen in Folge, stand man plötzlich, ja, fast punktgleich mit dem HSV und hätte wohl auch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen müssen, wenn man dann nicht so eine Niederlage gegen Braunschweig und dann später auch danach das Derby gegen den HSV verloren hätte. Ist dann so gewesen, aber erneut dieser Schwung wurde wieder mit rübergenommen. Und auch wieder muss man sagen, Fabian Hürzeler als Trainer ist natürlich der entscheidende Faktor gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen, für den Aufstieg. Es ist aber auch so, dass im Winter damals, nach dem Trainerwechsel von Schulz auf Hürzeler, sind Spieler wie Elias Hart gekommen, Dapo Afolayan ist gekommen, Karol Metz ist gekommen, das sind Spieler, die teilweise sofort, teilweise mit ein bisschen zeitlichem Versatz zu richtigen Leistungsträgern wurden. Also in der Aufstiegssaison jetzt, die letzte Saison, da waren das drei richtig starke Leistungsträger und die sind eben auch im Winter gekommen. Und da wurde einfach auf der Seite von Andreas Bornemann im Scouting-Bereich wurde einfach wahnsinnig gute Arbeit gemacht. Und ich freue mich immer noch, auch jetzt, wenn das passiert, wenn der FC St. Pauli einen Spieler verpflichtet, von dem ich den Namen noch nie gehört habe, wo ich denke, hä, wer ist das denn? Weil dann weiß man, okay, da hat sich ein Scouting-Team, die haben nicht nach Namen gescoutet, nicht irgendwie mit Erfahrung, weil den kennen wir und haben wir gehört und hier bei irgendeinem Berater, hier hast du noch einen, wir brauchen irgendwie so einen, ja, hier, weiß ich auch nicht, sondern da ist ein Spieler, bei dem die sagen, okay, von dem sind wir überzeugt, dass der südlichen Hintertuftingen irgendwo Liga spielt, Liga noch nie gehört, Spieler noch nie gehört, ganz so ist es natürlich nicht, aber es ist trotzdem oft so, dass ich mich da richtig drüber freue, weil ich weiß, okay, da im Scouting, da läuft vieles richtig bei St. Pauli und wenn man sich diese Transferbilanz anschaut, es funktioniert natürlich auch nicht alles, weit nicht alles, aber die ist insgesamt, ist sie einfach positiv und wenn man sich diesen Aufstieg und jetzt mal nicht den Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, sondern den Aufstieg, die Entwicklung des FC St. Pauli der letzten Jahre anschaut, dann kommt man nicht umhin, den Namen Andreas Bornemann da zigmal in den Mund zu nehmen, weil der einfach da einen riesengroßen Anteil dran hat. Auch an den Trainerentscheidungen, muss man ja auch sagen. Und ich hoffe, die jetzige ist auch die richtige.
Ja, zu den Trainern würde ich gerne gleich nochmal kommen. Ich habe mich damals mit Clubfans unterhalten und auch mit Menschen, die dann journalistisch tätig sind im Umfeld. Die waren alle wesentlich skeptischer, was
Andreas
Bornemann
angeht. Ja, ich weiß. Ich auch.
Ihr dementsprechend auch. Was zeichnet denn seine Arbeitsweise aus? Weil wir haben jetzt das Ergebnis gesehen. Eben das Scouting ist offensichtlich gut. Auch das Trainer-Scouting scheint gut zu sein, wobei da die Fallgröße noch wesentlich kleiner ist, ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Wie wirkt er denn auf dich auch in der Kommunikation nach außen? Das ist ja auch nicht so unwichtig.
Genau, das ist tatsächlich eine der Sachen, wo man gesagt hat, okay, das funktioniert nicht so. Das war auch etwas, was ihm nachgesagt wurde aus Nürnberg und war auch etwas, wo man dann Sommer oder Frühjahr 2022, als St. Pauli den Aufstieg verspielt hat, da haben viele Spieler, James Lawrence bei uns im Interview, im ausführlichen Interview hat gesagt, er wurde von der sportlichen Führung und damit meinte er Andreas Bornemann, wurde der nicht informiert oder es wurde, beziehungsweise was seine Vertragssituation angeht, da wurde einfach, wurde ihm was anderes gesagt im Winter, als dann im Sommer passiert ist. Und da hörte ich damals aus Nürnberg, ja, das kennt man da auch.
Okay.
Also, und das ist tatsächlich so eine Sache, wo man denkt, okay, oder wo man den Eindruck hatte, okay, kommunikativ, ja, da haben da Dinge nicht funktioniert. Bis heute kann ich das nicht genau nachvollziehen, weiß ich nicht. Andreas Bornemann ist tatsächlich jemand, der eher, ja, doch eher im Hintergrund arbeitet, was man gar nicht unbedingt denkt, weil er ist einer, der immer mit auf der Bank sitzt bei den Spielen, so, ne? Also trotzdem, aber sonst hält er sich gerne zurück, ist niemand, der sich super gerne für Interviews bereitstellt und jedem und allem alles erzählt, so schon mal gar nicht. Er ist, nach allem, was ich gehört habe, ist er bei vielen Berateragenturen und vielen Spielerberatern unfassbar unbeliebt. Was ich persönlich aus Vereinssicht ganz gut finde, weil er so bekannt ist, dann schon so einen Ruf hat als harter Hund, dass der einfach, ja, da sich auch wenig verhandeln lässt, der sozusagen mit offenen Karten spielt und sagt, das ist das, was wir dir anbieten können und das, davon rückt er auch nicht ab. Das heißt, als Berater, das gender ich jetzt mal nicht, hast du auch nicht, kriegst du das erste Angebot und kannst jetzt nicht sagen, guck mal, hier zu Spieler XYZ, das noch, ich schlag jetzt nochmal 20% für dich raus. Das funktioniert anscheinend nicht mit Andreas Bornemann. Das heißt, da ist er wohl ein, zwei Berateragenturen teilweise haben auch schon so angekündigt, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Wie gut oder schlecht das ist, weiß ich nicht. Sind natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Die Bilanz momentan, die Transferbilanz, die spricht klar für ihn. Aber ja, schwierig einzuschätzen. Also weil er tatsächlich dann auch eher, also medienscheu ist er nicht. In Millerton Podcast haben wir ihn trotzdem bis heute noch nicht bekommen. Also je mehr man mit ihm spricht, also wenn man dann mal ein Interview mit ihm hat oder ihn in der Medienrunde verfolgt, dann kann er die Sachen, die Entscheidungen, die getroffen werden, die kann er meist sehr, sehr nachvollziehbar darstellen. Also es ist nichts dabei und nicht so, wo man denkt, so, oh, das ist jetzt irgendwie, der ist jetzt komplett auf dem Ego-Trip oder fährt hier eine komplett emotionale, macht hier eine emotionale Entscheidung oder so. Das gab es ja auch immer dieses Gerücht sozusagen, dass es auch zwischen Andreas Bornemann und Timo Schulz auf menschlicher Ebene gar nicht mehr gepasst hat, schon seit dem Sommer, dass da viel kaputt gegangen ist. Das konnte er im Nachhinein auch, ja, durchaus durch ein, zwei Auftritte, die er dann unweigerlich hatte, so ein bisschen entkräften, dass das tatsächlich keine menschliche Entscheidung ist, sondern er das wirklich auf sportlicher Ebene getroffen hat. Aber ja, schwierig zu greifender Typ im Profifußball, der auf jeden Fall inzwischen vor allem durch wahnsinnig gute Arbeit, die anerkannt wird im Umfeld bei den Fans des FC St. Pauli, ja, einen ziemlich hohen Stellenwert hat.
Ja. Ja, und wir befinden uns hier halt einfach in dem Bereich, immer wenn es um Verträge und Ablösesummen geht, da hat man oft nur eine Quelle, nämlich Beraterseite, Spielerseite, genau, oder eben Vereinsseite. Das ist das eine. Die zweite Quelle sagt meistens, dazu äußere ich mich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das andere ist, alle haben aber auch eine Agenda. Das heißt, alle öffentliche Kommunikation hat auch eine interne Wirkung. Das heißt, wenn ich mich als Spieler beschwere, ich wurde nicht informiert, signalisiere ich vielleicht auch anderen gerade interessierten Vereinen, ja, nur deswegen habe ich mich nicht vorher gemeldet, schon im Frühjahr, um zu sagen, ich habe riesen Bock jetzt bei Alemannia Aachen zu spielen, will mir mal eure Fanszene angucken. Hab gehört, ihr braucht mal einen starken Linksaußen. Ganz anderes Thema. Also deswegen, da sind wir in einem schwierigen Bereich. Aber wir sind damit ja auch schon so ein bisschen über die Brücke fast schon drüber gegangen, hin zu den Trainerentscheidungen. Denn das ist ja das, was man vor allem Menschen, die mit St. Pauli jetzt nicht so viel zu tun hatte, mal erklären musste. Warum ist denn Fabian Hürzeler nicht mehr Trainer?
Ja, der Weg ist lang und gerade das Beispiel, was du gesagt hast, man kriegt immer nur eine Seite mit. Bei Fabian Hürzeler war es tatsächlich so, dass das dann diese Transferjournalisten, wobei ich würde sie nicht als so Fabrizio Romano und Florian Plettenberg, und da kommen wir als FC St. Pauli, wir kommen aus der zweiten Liga, da sind wir im wohlbehüteten Nest gewesen, jetzt kommen wir in die Bundesliga und es prasselt von rechts und links, prasseln auf einmal solche Dinge ein, man denkt, Alter, wie abgefuckt ist das denn hier gerade? Ja. Das ist, also die will ich auch nicht, die bezeichnen sich ja selbst als Transferjournalisten, ich würde es eher als Transferlobbyisten bezeichnen, weil die natürlich, ja, wie du sagst, ne, die spielen ihre Rolle, die sind, ja, dann haben, sind sozusagen von einer Seite und die haben natürlich auch eine Art Agenda, so, ne, wenn Romano irgendwie meldet, Fabian Hürzler ist sich mit Brighton einig geworden, dann erhöht das natürlich, wenn das medial, wenn das in der Öffentlichkeit steht, erhöht das den Druck auf den FC St. Pauli unfassbar. Selbst wenn Fabian Hürzler und Brighton sich noch nicht wirklich einig geworden sind, aber alle der Ansicht sind, ja, das wird schon irgendwie. Und dann, das war auch ein gutes Beispiel.
Das kann eben halt auch sein, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, dass Fabian Hürzler oder vielleicht auch Brighton zu Fabrizio Romano gesagt hat, kannst du den Druck mal ein bisschen erhöhen? Wir wissen das natürlich alle nicht, aber da gibt es durchaus hinterfragbare Sachen. Es gab gerade eine Recherche dazu, dass Fabrizio Romano den Karriereverlauf von Mason Greenwood zum Beispiel sehr intensiv verfolgt und sehr positiv verfolgt.
Ja.
Naja.
Genau. Ja, gab es ja auch Recherchen schon drüber, sehr gute Recherchen drüber, über teilweise finanzielle Mittel, die da geflossen worden seien. Wir schweifen ab. Gutes Beispiel übrigens aber auch für die Arbeitsweise von Andreas Bornemann, weil damals wurde vermeldet, der Transfer von Hürzeler ist innerhalb der nächsten 48 Stunden abgeschlossen. Es hat dann noch 10 Tage gedauert oder so. Und es hakte an dieser an diesen Ablöseverhandlungen. Ne? Also man war sich dann auch irgendwann einig, Brighton und Hürzeler. Und es war auch klar, dass dieses ganze Konstrukt, das ist zum Nichtscheitern verurteilt. Hürzeler wird zu Brighton gehen. Aber Andreas Bornemann hat das ausverhandelt, bis das die Bedingungen, Konditionen hatte, die er sich da vorgestellt hat. Und das passt irgendwie zu dieser Arbeitsweise. Aber
Aber warum wollte Fabian Hürzeler weg? Ist es quasi die Einmaligkeit der Chance gewesen?
Ja, es ist total schwierig. Also man muss sich bei Fabian Hürzeler, muss man sich diese die Entwicklung im Ganzen anschauen. Fabian Hürzeler ist, ich will jetzt kein großes Biopic von Fabian Hürzeler erstellen, aber er ist ein Spieler gewesen, ein super talentierter Spieler gewesen bei Bayern München, bei dem es dann nicht mehr, der es dann nicht geschafft hat sozusagen, der aber vielleicht im Kopf noch eher manchmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch in diesem ganzen Business so ein bisschen eher wie ein Spieler als wie ein Trainer agiert, was an seinem Alter liegt. Er ist mit 29 Cheftrainer von St. Pauli geworden. Alle um ihn herum haben gesehen, okay, der Typ ist ein riesengroßes Talent. Und man hat das ja auch gesehen an dem, was er geschafft hat als junger Trainer, dass das einfach passt, dass der irgendwie ja eine Sprache spricht zu der Mannschaft, vielleicht weil er noch in deren Alter ist, dass die ihm einfach folgen, dass die ihm glauben. St. Pauli war die Lauf- an Intensivläufen stärkste Mannschaft letztes Jahr. Und dieses ganze Konstrukt basierte auf einer unfassbaren Bereitschaft, also diese Spielidee, auf einer unfassbaren Bereitschaft der Spieler, da extra Meter zu machen, sich extra zu opfern, auch für das Team und letztendlich um die Idee von Fabian Hürzeler umzusetzen. Also das verlangt einfach wahnsinnig viel. Und da hat man immer eine Idee davon bekommen, was für eine Wirkung Fabian Hürzeler auf die Spieler haben muss. Und dann war er sehr erfolgreich, hat nie einen Hehl daraus gemacht, auch, dass er die größten Vereine der Welt trainieren will, dass er das Bestmögliche erreichen will. Das wusste man immer. Und ich, als wir das letzte Mal über Fabian Hürzeler, wir beide gesprochen haben, habe ich gesagt, das wird ein Trainer von Bayern München irgendwann mal. Und er hat dann im Winter ging das dann los, letztes Jahr im Winter, dass so in Richtung Vertragsverlängerung, weil er bis diesen Sommer hatte er Vertrag, dass das losging und eigentlich beide Seiten wollten. Und dann hörte man aber mit der Zeit, okay, das hakt irgendwie. Ne? Und irgendwie, das ging nicht ums Geld, das ging dann um eine Ausstiegsklausel. Und es wird dann aber wieder, hatte man den Eindruck, okay, das ist jetzt hier werden Infos gestreut, die Berater getrieben sind, so, dass da dann teilweise Sachen rausgegangen sind. Dann hat aber St. Pauli sich auch relativ stur gestellt irgendwann und gesagt, ja, das sind unsere Bedingungen, kannst du machen oder nicht. Und ansonsten gehst du auch jetzt sofort. Ne? Das war dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, im Februar diesen Jahres. Ansonsten brauchen wir jetzt einen neuen Trainer. Da können wir nicht drauf warten, so, ne? Ob das dann natürlich der große Bluff gewesen ist, keine Ahnung. Aber es ist halt so gewesen, dass allein diese Verhandlungen schon gezeigt haben, okay, Fabian Hürzeler, dem man das absolut abgekauft hat, dass er mit Leib und Seele alles für dieses Ziel Aufstieg und für den FC St. Pauli zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Aber da hat man schon gemerkt, okay, die Verbindung zum FC St. Pauli als Verein ist gar nicht so stark, sondern die Verbindung, Fußball zu spielen, bestmöglichen Fußball zu spielen.
Er wollte halt aufsteigen und weil er gerade bei St. Pauli war, wollte er mit St. Pauli aufsteigen.
So sieht es aus. Und das finde ich auch wenn ihm das viele dann übergenommen haben, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Weil jeder Fußballspieler, also oder jede Person in diesem Business kommen dahin in diese Position, also die werden Profis, die werden Profispieler, Profitrainer, weil die so einen unfassbaren Ehrgeiz an den Tag legen. Da sind ja die seltensten, es gibt ja nur ganz, ganz selten gibt es Beispiele, wo ein Spieler aus Versehen Profi wird und dann zufällig auch noch für den Verein, den er so liebt und sagt, ey, ich möchte für niemanden anderen spielen, ich möchte nur für Eintracht Frankfurt das Beste haben in meinem ganzen Leben und in meiner ganzen Karriere und da nie irgendwas dabei ist, dass man sagt, oh ja, Premier League wäre aber auch ganz geil, so ungefähr. Das gibt es einfach nicht in diesem Business und das ist auch okay so. Das heißt, Fabian Hürzeler das vorzuwerfen, finde ich ein bisschen, ist einfach unfair so. Und da muss man dazu sagen, da ist er jetzt ist er 31 Jahre alt, ist auch noch relativ jung und er hat einfach die Chance gesehen, zu einem Club zu wechseln, den er faszinierend findet. Das hat er auch immer gesagt, das hat er auch im Winter, das hat er sogar kurz nach seinem Antritt gesagt, als ich ihn mal gefragt habe, wer ihn eigentlich inspiriert in seiner Spielidee. Da hat er gesagt, De Zerbi, Brighton, das ist das Ding momentan, wo ich am meisten hinschaue, war dann im Winter auch viel bei Brighton, hat dann auch jetzt im Nachgang erzählt, dass er dann da im Gästeblock mit Brighton auswärts gefahren ist und sowas und das einfach sich angeschaut hat. Ich meine, das ist halt einfach ein komplett fußballbesessener der Typ, das muss man sich auch vorstellen. Der hätte am liebsten, habe ich auch gehört aus dem Verein, hätte auf dem Trainingsgelände gepennt. Der hat nichts anderes, das fließt da flüssig durch seinen Adern, das Spiel. Also das ist halt einfach, und dann kommt ein Verein wie Brighton, ausgerechnet der, den er sich so angeschaut hat, bei dem er, es gab dann irgendwie, ja, es sollte dann in diesen Vertragsverhandlungen so eine Art Vereinbarung geben, dass wenn so ein Top-Club anfragt, dass er dann raus kann, so eine Art Ausstiegsklausel, die hat St. Pauli dann gesagt, so, nee, gibt's nicht, ohne Ausstiegsklausel. Und aber natürlich, wenn ein Trainer kommt und sagt, du, pass auf, ich habe hier ein Angebot von einem tollen Verein, das will ich wahrnehmen, dann ist es ja in den seltensten Fällen so, dass der Verein sagt, du, pass auf, du bleibst jetzt hier und was soll das, wenn das zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und der Zeitpunkt, ja klar, 3 Wochen nach Aufstieg oder was war das, der war natürlich aus emotionaler Sicht, kam da nach der Riesenparty ein richtig heftiger Kater. Aber eigentlich ist das nicht überraschend gewesen, dass das passieren würde. Und dann, klar, Brighton jetzt nicht der absolute Top-Club, aber schau dir mal an, was die jetzt investiert haben. Die haben jetzt irgendwie 200 Millionen Euro allein an Ablösen investiert, bauen sich ein unfassbar gutes Team auf und das werden die dem auch so präsentiert haben. Und da möchte ich mal die Person sehen, die da in dem Moment sagt, ja, nee, ich bleib bei St. Pauli. Also, ich liebe den FC St. Pauli, auf jeden Fall. Und ich liebe das auch mit St. Pauli in der Bundesliga. Und aber wenn du so fußballbesessen bist, dann so eine Offerte dazu sagen, nee, ich bleib lieber bei St. Pauli, weiß ich nicht. Und man muss ja auch sagen, das Trainergeschäft dreht sich normalerweise andersrum. Es ist, wenn St. Pauli die ersten 10 Spiele verliert, dann möchte ich nicht derjenige sein, der Fabian Hürzeler entlässt und vor allem nicht Fabian Hürzeler selber sein, der im Sommer irgendwelche Offerten abgeblockt hat und so. Das ist vielleicht auch eine Chance, wo man sagen muss, ja, okay, das lief jetzt mit St. Pauli. Hat er auch Glück gehabt, ne, dass er da in den richtigen Kader reingekommen ist, dass der Kader so eine gesunde Teamchemie hat, dass so ein junger Trainer da überhaupt ankommt und so. Kann ja auch sein, dass das in einem Jahr irgendwie anders aussieht oder der Saisonstart jetzt komplett in die Hose geht. Dann trennt man sich schweren Herzens im Spätherbst von ihm und dann, ja, klar, dann gibt's noch Interesse aus der Bundesliga, aber vielleicht nicht aus der Premier League und vielleicht nicht von so einem Team wie Brighton, die sagen, ja, wir investieren diesen Sommer 200 Millionen Euro in Spieler. So, ja. Also
das ist alles sehr gut nachvollziehbar und so kam die Trennung von Hürzeler und so wie es ich am Schluss wahrgenommen habe, war es so, dass dann alle froh waren, dass es jetzt einfach geklärt war.
Dass es vorbei war, ja, das genau. War echt schlimm.
Es war ja einfach schon richtig nervig, dieses Thema im Frühjahr. Man hatte auch Angst aus St. Pauli-Sicht, dass es in den Aufstieg irgendwie noch mit reinspielt. Jetzt war es aber ja nicht der einzige Abgang. Bevor wir über die neue Saison reden können, müssen wir auch noch über Marcel Hartl sprechen. Den lautstärksten Spieler beider Ligen in der letzten Saison, sowohl von der zweiten als auch von der ersten Liga. Niemand ist mehr gelaufen als er. Hatte 30 Torbeteiligungen, 17 Tore und 13 Assists. Also war, wenn man sagt, Fabian Hürzeler war wichtig, Marcel Hartl ein bisschen weniger vielleicht, aber nicht so arg viel weniger. Er war eine der Stützen für den Aufstieg. Wie wurde denn das aufgenommen, dieser Wechsel, dieser Abgang?
Also, wenn man ein bisschen gehässig ist, dann kann man sagen, noch gar nicht. Also vor allem die Torgefahr von Marcel Hartl, das ist so ein Thema. Torgefahr aus dem zentralen Mittelfeld ist jetzt nicht so etwas, wo du jetzt bei den Spielern siehst, die jetzt da auf der Achterposition spielen, dass die besonders torgefährlich sich mit Torgefahr hervorgetan haben in den Jahren zuvor. Allerdings, Marcel Hartl, dass der mal mit dem Wort Torgefahr in Verbindung kommt, das ist halt auch ein Weltwunder fast, ne? Also da hat man ihn bei St. Pauli drauf hingebogen, sozusagen, dass er da, ja, der war eigentlich jahrelang, fast ja, ein Jahrzehnt nicht, so lange ist er ja noch gar nicht dabei, aber war das die personifizierte Tor-Nicht-Gefahr sozusagen und hat einfach sehr, sehr wenig getroffen. Das ging schon in dem, im letzten halben Jahr, in der vorletzten Saison ging das schon los, dass er da auch wesentlich ja öfter vorm Tor aufgetaucht ist und jetzt hat er halt so einen richtigen, so einen richtigen Durchbruch in dem Bereich hat er dann gemacht. Man muss aber auch sagen, man muss das alles so ein bisschen relativieren. Man muss, wenn man die Standards rausrechnet, er hat, halt, ich glaube, 6 Elfmeter-Tore gemacht und hat 9 Tore per Standards aufgelegt. Ich glaube, 15 Tore insgesamt von 36 Torbeteiligungen im Pokal und Liga hat er, glaube ich, gehabt. 15 ziehst du davon ab, weil das über Standards sind, dann ist das immer noch brutal gut, aber relativiert das alles so ein bisschen. Momentan versucht man das aufzufangen mit Connor Metcalf und Robert Wagner, die beide da jetzt auf den Achterpositionen spielen und die beide, von denen man beiden ja auch erwartet, Alexander Blessin sagt das auch, dem erwartet, dass sie nachschieben in den Strafraum, dass sie mehr Torgefahr entwickeln. Damit versucht man das aufzufangen. Dass so ein Spieler wie Marcel Hartl nicht 1:1 zu ersetzen ist, ist natürlich klar für den FC St. Pauli, dass das nicht geht. Ich möchte so ein kleines Fragezeichen da anführen bei dieser ganzen Diskussion um Marcel Hartl. Das ist ein Spieler, der sich auf jeden Fall entwickelt hat beim FC St. Pauli, der aber schon zweimal nicht an der Bundesliga gescheitert ist, aber an der Bundesliga, in der Bundesliga seine Probleme hatte, da mitzuhalten auf dem Level und die Rolle zu spielen, die er bei St. Pauli dann in der zweiten Liga gespielt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, er hat keine Fähigkeiten in der Bundesliga zu spielen. Ich möchte nur sagen, das, was er letztes Jahr bei St. Pauli gemacht hat, das ist auf gar keinen Fall so einfach reproduzierbar in der ersten Liga. Und ob er in der ersten Liga mit weniger, mit mehr Raum, Zeit und Gegnerdruck, ob er dann irgendwie das geschafft hätte, nochmal da diesen weiteren Schritt zu gehen mit, ich glaube, der ist auch 28 inzwischen. Ja, das ist, weiß man nicht genau. Vielleicht hat er es geschafft, vielleicht nicht. Der ist schon echt gut geworden und zwar also schon richtig, richtig gut geworden. Aber ja, man, ich habe so ein bisschen Simon Terodde-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Bei dieser ganzen, bei Marcel Hartl habe ich so ein bisschen Simon Terodde-Vibes gehabt. Ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten, wahrscheinlich hätte er mich lügen geschaut. Wir werden es jetzt nicht rausfinden und deswegen stelle ich die These einfach mal in den Raum und niemand kann sie widerlegen.
Aber die Frage ging ja darum, wie das Umfeld das aufgenommen hat, auch die Diskussion um Marcel Hartl, weil ich hatte den Eindruck von außen, dass es viel schärfer war als eben rund um die Personalie Hürzeler. Ist das so?
Ja, viel schärfer, weiß ich nicht. Also die Personalie Hürzeler war natürlich, da wussten alle, das ist viel wichtiger als Marcel Hartl. Marcel Hartl, Vertragsverlängerung war ein langes Thema. Da hat er aber auch alle ganz offen mit gesprochen. Er hat ganz klar gesagt, ich will höher, ich will in die Bundesliga. Dass er jetzt nicht in die Bundesliga geht, ist ein bisschen komisch, aber dann hieß es irgendwann so, ja, im April, Anfang April setzen wir uns wieder zusammen. Das war aber im, ja, irgendwie Ende Februar, als St. Pauli 84.000 Punkte Vorsprung hatte auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. Und dann hat man Anfang April gemerkt, okay, es wird doch noch ein bisschen enger. Das heißt, man hat das wieder nach hinten verschoben. Und ja, letztendlich war zu hören, dass es auch viel um Gehälter ging. Und dass, jetzt kommen wir wieder zu Andreas Bornemann und dem harten Hund, dass der einfach irgendwann Stopp gesagt hat und gesagt hat, nee, das ist ein Gehalt, was wir nicht zahlen können bei St. Pauli allein, um das Gehaltsgefüge nicht zu sprengen. Und ja, ich weiß nicht, ob man dann gesagt hat, so viel bist du nicht wert. Das hat, sowas sagt man ganz bestimmt nicht in Vertragsverhandlungen. Aber es ging dann auch um das Gehalt, ganz klar, dass man das da hat gesagt
er
ja hat.
Gesagt. Also er hat gesagt, Zitat, ich mache kein Geheimnis daraus, dass auch finanzielle Gründe eine Rolle bei meiner Entscheidung gespielt haben. Es war relativ klar, dass es mein letzter großer Vertrag sein würde. Und es war nicht so, dass ich durch die vergangenen Jahre schon für mich und meine Familie ausgesorgt hätte.
Ja, das kann man natürlich als jemand, der nicht sechsstellig im Jahr verdient, so ein bisschen in Zweifel ziehen, dass man damit nicht aussorgt, mit fast schon 10 Jahre Profi da sein. Aber okay.
Die haben alle den falschen Lebensstil, Tim. Ja. Wir zwei würden einmal deren Gehalt und alle unsere Sorgen wären vorbei. Aber wir leben halt auch anders als
Fieber. Ja, und es ist völlig, also er hat ja vollkommen recht. Und das nimmt ihn auch wieder auf, muss man auch sagen, das nimmt ihn niemand übel. Der unterschreibt für 4 Jahre und da ist das ja ganz öffentlich. Ich glaube, 1,5 Millionen verdient er da. Vielleicht ist dieses USA, vielleicht ist das auch für ihn persönlich und seine Familie abseits vom Fußball auch so ein Fernziel, wo die einfach Bock drauf haben, dahin. Ich würde mich auch freuen, das habe ich woanders schon mal erzählt, ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann so Goodbye Deutschland, die Auswanderer, die Hartls in St. Louis, wenn ich das sehen würde, aber ich glaube, das gibt's nicht im Fernsehen, aber ja, wie gesagt, ich persönlich nehme ihm das nicht übel, ich habe ihm das auch alles abgekauft, er hat total authentisch und offen, hat er das kommuniziert, hat ja, mit so ein bisschen Abstrichen hat er nicht viel an Leistung eingebüßt. In der Rückrunde hat er weiter sozusagen sein letztes Hemd gegeben und ja, ist halt so. Und da ist wieder, ich finde das viel besser, als wenn sich der Verein selber dann da irgendwie verbiegt und versucht, da einem Spieler was möglich zu machen und dann eventuell diese Teamchemie so aufs Spiel zu setzen, weil das ist ja auch einfach etwas, wo ja Andreas Bornemann wahrscheinlich am Anfang, als er angefangen hat bei St. Pauli, jetzt kommen wir wieder dahin zurück, gemerkt hat, wie wichtig das ist, ne? Wenn du ein intaktes Team hast, was irgendwie als Gemeinschaft agiert, wo du keine Grüppchenbildung hast, das war etwas, wo alle gesagt haben zu Beginn der letzten Saison schon, das ist jetzt einfach, man merkt, hier ist ein Team, eine homogene Mannschaft und nicht so ein Team mit so mehreren kleinen Grüppchen. Das ist vorhanden und ja, Andreas Bornemann hat damals einen ja kaputten Kader übernommen, wo halt viel auch nicht funktioniert hat bei St. Pauli. Und deswegen ist man da besonders vorsichtig. Übrigens auch bei Zugängen, ne? Also man ist dann auch so, das hat er auch mal ganz öffentlich gesagt, dass das teilweise auch so ist, dass man natürlich sieht, wir haben Bedarf auf der einen oder anderen Position und da würden wir auch gerne jemanden holen, möchten aber auch die Teamchemie nicht zerstören, ne? Und da sagt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, okay, wenn wir da jetzt noch einen potenziellen Stammspieler hinsetzen, dann zerstören wir irgendwie im Gefüge was so ein bisschen, was wir lieber nicht anfassen, weil das total gut funktioniert, so, ne? Also, ja. Muss man schauen.
Und man muss ja dazu auch noch sagen, dieses Hartbleiben in Gehaltsverhandlungen mit wem auch immer, das ist ja auch insofern berechtigt, weil St. Pauli ja gute Gehälter zahlt. Also in der Saison 22/23 war man auf Platz 22 im deutschen Profifußball. Das heißt schon sehr nah an der ersten Liga. Und dann musste ja noch Teams rausrechnen, die in der zweiten Liga sind, aber davor St. Pauli liegen. Also Hannover 96 zum Beispiel. Der
HSV. Wo hast du die Zahlen her? Muss ich mal fragen.
Das sind jetzt die DFL-Zahlen.
Ah, das sind die DFL-Zahlen. Ja, bei Personalkosten, da muss man ja auch immer reinrechnen, dass dann der Apparat, ja. Genau, ja, der Staff und aber auch der Rest.
Es ist nicht der Lizenzspieler-Etat, das stimmt schon. Also ja, genau. Du musst die Mitarbeiterzahlen und so weiter mit einpreisen.
Genau, aber da bei St. Pauli muss man ja auch sagen, Marketing ist ja hauseigen. Ne? Also während alle anderen, die arbeiten mit Vermarktern zusammen, St. Pauli ist sozusagen sein eigener Vermarkter und war ja dann eine Zeit lang, kurzzeitig, nachdem sie den alten Vermarkter geschluckt hat, auch der Vermarkter von Union Berlin, oder war das kurzzeitig irgendwie. Aber ja, deswegen ist der Personaletat bei St. Pauli natürlicherweise immer so ein bisschen aufgeblähter, weil das Büro ein bisschen aufgeblähter ist. Nichtsdestotrotz gehörte St. Pauli in der zweiten Liga auch zu den Top-Adressen, was die
finanziellen. Genau. Also oberes Drittel, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen, weil bei anderen stecken ja auch Dinge mit drin. Und logischerweise, du hast dazu jemanden wie Schalke 04 zum Beispiel, die geben das mehr als Dreifache aus. Auch anderer Stuff und so weiter und schon klar. Aber was ich eben damit sagen will, ist, St. Pauli zahlt schon gut. St. Pauli hat völlig im Rahmen seiner Möglichkeiten gezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass Andreas Bornemann da besonders geizig wäre, aber er erkennt eben den finanziellen Rahmen an und das scheint nach allem, was man so hört aus dem Profifußball, nicht bei allen Vereinen so zu sein, dass man da eben dann manchmal um des kurzfristigen Erfolgs willen dann doch die internen Grenzen verschiebt. Das bringt uns jetzt zu der Situation, mit der es jetzt in diese Saison reingeht. Also mit Marcel Hartl ein wichtiger Spieler weg, mit Fabian Hürzler den wichtigen Trainer weg. Dann kam Alexander Blessin. Wir haben jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, wir haben schon einiges gehört. Ich habe mir auch nochmal seine Antrittspressekonferenz angehört. Ich habe mir natürlich alles im Millern-Ton dazu angehört. Er hatte da ja auch diesen längeren, datengetriebenen Text über ihn. Was ist er für ein Trainer? Was erwartest du dir von ihm?
Also, das ist natürlich total leicht, oder die leichteste Version oder Variante, um an ihn ranzukommen, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen, ist natürlich der Vergleich zu Fabian Hürzeler, weil man da einen Vergleichswert braucht. Und genau, da gab es so einen datengetriebenen Text, den wir veröffentlicht haben. Da hat uns das Global Soccer Network, die haben uns gesagt, der datenmäßig am Trainer, der Fabian Hürzeler am ähnlichsten ist Alexander Blessin. Das war, bevor der Name Blessin mit St. Pauli überhaupt in Verbindung gebracht wurde. Fand ich schon interessant. Hab dann damals, als ich das gehört habe vom Global Soccer Network, habe ich gedacht, ja, okay, ihr hättet auch Antonio Conte oder so sagen sollen, da kommen wir ja sowieso nicht ran. Und dann kurze Zeit später hieß auf einmal, okay, Alexander Blessin könnte Trainer werden. So, das war schon ziemlich cool. Also, und ja, da habe ich schon gedacht, so, okay, das ist jetzt ein anderes Regal, in dem man sich auch bewegt, ne, als FC St. Pauli. Alexander Blessin ist ein sowohl von der Spielidee als auch vom Typ her ein ganz anderer Trainer, sodass ich mich schon wundere, wie die Übereinstimmung überhaupt zustande kommt. Kommen wir mal als zum Menschen her. Man merkt, dass Alexander Blessin älter ist als Fabian Hützler. Man merkt, dass er erfahrener ist, dass er mit Dingen anders umgeht. Er ist ein sehr
authentisch. Also er ist 51 Jahre alt.
Genau, ist 51 Jahre alt, Fabian Hützler 20 Jahre jünger. Er ist ein sehr, also so auf Pressekonferenzen und so in Medienrunden kommt er als sehr, ist er sehr authentisch, wirkt sehr sympathisch tatsächlich, ist sehr offen. Also wenn ich ihn so wahrnehme, dann ist er immer auch so nach Pressekonferenzen, da bleibt er gern mal für einen Schnack stehen, interessiert sich für die Leute, die da mit dabei sind, fragt mal nach und spricht über ganz andere Themen teilweise auch. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Also es ist ein Mensch, der sehr nahbar wirkt. Da muss man sagen, Fabian Hützler, bei dem hast du gemerkt, das war für den alles Neuland. Das war ziemlich viel am Anfang und der hat das, ja, fast schon professionell ist er das angegangen. Er ist in Pressekonferenzen, dann irgendwann ist er sehr gut geworden, hat sehr gute Pressekonferenzen gegeben. Aber man hat gemerkt, das ist für ihn auch so eine Art Auftritt, den er hat. Mhm. Bei Alexander Blessin hat man das Gefühl, der setzt sich da oben hin und klönt ein bisschen mit den, unterhält sich ein bisschen mit den anwesenden MedienvertreterInnen. Und das ist manchmal, finde ich, irgendwie ganz angenehm. Und ich glaube, so eine Wirkung hat er auch auf Spieler, dass er auch so eine Art natürliche Autorität hat, dass man merkt, das ist ein Fachmann. Das merkst du auf jeden Fall auch, wenn er anfängt, über Fußball zu reden. Und das hat man auch gesehen, was er bei Union Saint-Gilloise gemacht hat und aber auch bei Oostende und so. Da hat er auch Teams dazu gebracht, einen ganz markanten Spielstil umzusetzen, der auch viel verlangt hat, viel Sprintstärke vor allem verlangt hat von den Spielern. Das hat funktioniert, war sehr erfolgreich bei Union und man hat sich eigentlich gewundert, warum er dann ja nach dem Pokalsieg und die sind ja dann fast Meister geworden auch, dass er dann tatsächlich gewechselt ist, war ja ein Jahr da, war davor, hatte er eine Station in Genua, da hat es nicht so funktioniert, wobei man sagen muss, da haben vor allem die Ergebnisse nicht funktioniert und das, da war schon viel.
Und er hatte schon einen Effekt da, ne?
Also er hatte einen starken Effekt und man hörte dann aber auch, das hat er danach auch im Interview gesagt, deswegen sei ich auch ein ehrlicher Typ, der gerade raus, der auf jeden Fall viel mehr erzählt, als Fabian Hützler und Timo Schulz das getan haben. Da hat er danach gesagt, ja, der Präsident wollte mich auch nicht haben, so ungefähr. Ne? Und das hat er halt im Interview danach gesagt, fand ich schon bemerkenswert. Und in der Pressekonferenz, nee, in der Medienrunde, dann gibt's nach dem Auftakttraining gab's bei St. Pauli so eine Medienrunde mit ihm. Da hat er gesagt, ja, wir brauchen noch einen Stürmer, also ohne das funktioniert's nicht und so. Und das ist so ein Satz, wo ich gedacht habe, so, ey, wenn Fabian Hützler oder Timo Schulz das damals gesagt hat, da schrillen die Alarmglocken. Die haben einfach immer gesagt, ja, ich bin mit dem Kader sehr zufrieden und natürlich schaut man sich immer um und so. Und er stellt sich einfach hin und sagt, ja, wir brauchen noch einen Stürmer, also ohne geht's nicht so, ne? Das müssen wir schon haben, so. Finde ich total angenehm. Also ist mal ein angenehmer Wechsel, dass man da auch merkt, okay, da ist ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch, Trainer, ein sehr selbstbewusster Trainer, der weiß, was er will und aber auch weiß, was er machen muss und der das super professionell angeht und sich auch nicht so richtig abbringen lässt von dem Weg und trotzdem sehr pragmatisch wirkt, finde ich, das dann auch so annimmt, wie es kommt, aber schon das umsetzen will, was ihm vorschwebt. Und das sieht man jetzt auch auf dem Platz. St. Pauli hat das doch relativ deutlich geändert. Die haben aus diesem 3-4-3 mit offensiven Außen sind sie komplett abgerückt, spielen sind 3-5-2 mit zwei Stürmern. Und das ist schon, ja, wie soll man sagen, das ist schon ein dickes Ding sozusagen, weil Dapo Afolayan und Elias Saad, die offensiven Außen, das sind halt zwei Spieler, wo du sagst so, ja, okay, die musst du erstmal auf der Bank lassen, so ungefähr. Ne? Und momentan
ist es. Wer hat es vorausgesehen, Tim? In der Antrittspressekonferenz fragt ein gewisser Tim Eckstein, Sie haben bei Saint-Gilloise, haben Sie immer mit 3-5-2, haben Sie immer mit Doppelspitze gespielt. Hier wollen Sie das hier auch darstellen? Es gäbe ja auch gute Außenspieler. Tja. Und da hat er noch gesagt, ah, bei mir spielen immer die besten Spieler.
Ja.
Mhm. Fast forward.
Ja, das ist natürlich die spannende Sache, ne? Und du merkst auch so, ja, Elias Saad, also die finden das natürlich auch nicht so gut und müssen sich da irgendwie reinarbeiten in die Rolle. Und sie haben in den Testspielen, haben sie auch immer geswitcht, dann sind sie gegen Spielende, haben sie dann im 3-4-3 auch wieder gespielt und das hat auch, muss man auch ehrlich sagen, es hat auch immer richtig gut funktioniert, ne? Also das Testspiel gegen Bergamo, da hat St. Pauli 3-0 gewonnen und da waren die am Anfang nicht gut in diesem 3-5-2. Das hat nicht so gut funktioniert. Als sie dann umgestellt haben, mit offensiven Außen gespielt haben, da hat man gemerkt, okay, da den Ablaufen fühlen sie sich sicher. Was ich insgesamt aber eher als Vorteil sehe. Also zum einen bist du viel flexibler. Du kannst viel flexibler auf Teams reagieren. Du weißt, du kannst im Spiel, kannst du nicht einzeln nochmal umstellen, dass du andere Elemente durch Spielereigenschaften reinbringst. Du kannst einfach sagen, okay, wir drehen das Ganze jetzt einmal auf links und machen was ganz anderes, weil das so nicht funktioniert. Und wir besetzen jetzt auf einmal die offensiven Außenpositionen. Dann wollen wir mal sehen, was die Abwehrkette dagegen macht. So, also, dass du sozusagen das große Rad einmal drehen kannst. Das ist ja tatsächlich eher schon selten, dass Teams dazu fähig sind. Und das war unter Fabian Hützler, hat das auch nicht funktioniert. Ne? Wenn da dieser Ballbesitz, Fußball, dieses 3-4-3 nicht funktioniert hat, wenn es da einen Rückstand gab, dann gab es noch die Methode Brechstange, dass man Andreas Albers und Maurides da vorne reingestellt hat im Sturm. Ja. Und das war es dann so ungefähr. Ne? Die Situation gab es aber nicht so häufig, das war ganz angenehm. Bei jetzt in der Bundesliga wird es das natürlich häufiger geben, dass man irgendwie mit dem, was man sich überlegt hat, gar nicht vorankommt. Und da ist das schon ganz gut. Was auch gut ist, ist, dass man in diesem 3-5-2, was am Anfang fürchterlich schlecht funktioniert hat, dass man eine richtige Entwicklung sehen kann dabei. Also man sieht richtig, wie die Spieler das versuchen umzusetzen, wie die Abläufe auch besser passen und wie das Schritt für Schritt sozusagen vorangeht. Alexander Blessin hat aber schon nach dem letzten Testspiel gegen Atalanta Bergamo, bevor das dann im Pokal ging, hat er schon gesagt, alle Spiele bis zur Länderspielpause zählen für mich noch zur Vorbereitung, weil das Team diese Zeit auch braucht, um das umzusetzen. Und da reden auch alle immer noch von einem Prozess, von einem Entwicklungsprozess. Sowieso, sagte Alex Blessin, zufrieden ist man sowieso nie. Klar, das ist ja inzwischen schon dieser typische Sprech. Und dass das sowieso alles immer eine Entwicklung ist, ist auch klar. Aber er sagte auch, damit das wirklich sitzt, damit das wirklich da ist, wo wir hinwollen, braucht er noch diese 3 Spiele. Das heißt, es ist alles sozusagen, ist natürlich total bitter auf der einen Seite, weil du spielst natürlich Ligabetrieb oder Pokal in Halle, hat man sich so reingerettet. Muss man vielleicht auch ein bisschen ausklammern, weil viele Bundesligisten und Zweitligisten Probleme hatten gegen Teams, die schon 3-4 Pflichtspiele in den Knochen hatten, wie jedes Jahr eigentlich. Aber gegen Heidenheim und jetzt gegen Union Berlin, was ja auch 2 potenzielle Konkurrenten sind, das muss man ja einfach ganz ehrlich sagen, das dann als, ja, nicht Vorbereitungsspiele zu betrachten, aber schon so zu sagen, okay, da gehen wir so rein, dass da sind wir aber noch nicht auf dem Level, auf dem wir hinwollen. Das ist natürlich schon echt schwierig und man hat das jetzt gegen Heidenheim. War St. Pauli gar nicht schlecht. Die haben da Lösungen gefunden, die haben da gute Lösungen gefunden und die haben das taktisch auch wahnsinnig gut umgesetzt, was Alex Blessin vorhatte. Die haben auch die Räume gefunden, haben dann am Ende, muss man sagen, okay, von 10 Spielen, die so laufen, verlierst du nur ein einziges, spielst 3-mal unentschieden, den Rest, da gewinnst du so ein Spiel. Das ist okay. Man weiß es aber natürlich nicht, wo ist Heidenheim auf was für einem Level, ne? Also was hat Heidenheim da aufgeboten? Ist das jetzt Bundesliga-Niveau oder ist das jetzt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen schwierig. Also man ist momentan so in der Schwebe. Zum einen in der Findungsphase, dass man eben noch nicht so ganz das umgestellt hat. Zum anderen weiß man noch nicht ganz genau, wo man sich in welchem Bereich der Liga bewegt. Man weiß, wir bewegen uns im unteren Drittel, in der unteren Hälfte, wenn es richtig gut läuft, in der unteren Hälfte. Alles andere ist komplett vermessen und oben drüber. Und dieses Erwartungsmanagement, das muss man aber auch betreiben, weil man eben, hatte ich ja gesagt, 3 Jahre lang eigentlich nur mit kurzen Unterbrechungen hat man einfach unfassbar viel gewonnen. Und Fabian Hützler hat als Trainer, hat er einen Rekord nach dem anderen gebrochen. 10 Spiele in Folge gewonnen. Dann irgendwie hat er, weiß ich gar nicht, 30 Spiele in Folge nicht mehr verloren. Und so solche Sachen hat er hingelegt. Und jetzt dieses Erwartungsmanagement, dass man in die Bundesliga kommt und sagt, ja, wir verlieren halt auch. Und auch zu Hause verlieren wir. Und das ist auch völlig normal, weil wir mit anderen Teams, da wird es Spiele geben, wo wir super gut spielen und das Ding trotzdem nie im Leben gewinnen können, weil die anderen einfach viel besser sind. Das muss man halt auch akzeptieren dann so, ne? Oder dieses Erwartungsmanagement, das muss man auch betreiben. Und da ist natürlich, das ist so jetzt so momentan so eine schwierige Melange. Zum einen hast du so Spieler wie Saad und Afolayan, die nicht spielen. Du verlierst das erste Spiel. Es ruckelt noch. Du merkst, es ruckelt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Und es gibt die sagen, hey, wartet mal ab. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen da hinkommen. Man muss auch anders spielen in der Bundesliga. So Ballbesitz, dominanten Fußball, wie Hürzeler den hat spielen lassen, kannst du mit dem Kader in der Bundesliga nicht spielen. Und da gibt's die anderen, die sagen, ey, seid ihr bescheuert? Warum spielen denn Saad und Afolayan nicht? Spiel doch einfach so weiter. Das sind die besten Spieler. Warum lässt die nicht spielen, das ist alles bescheuert, wir steigen ab, wir verlieren alle 34 Spiele. Das sind jetzt die 2 Extremsituationen, Extrempositionen in dieser Melange, aber es ist halt tatsächlich momentan echt schwierig, das alles einzuschätzen, wie sich das entwickelt. Also ich kann das auch überhaupt nicht, ich würde mich aber eher in der Riege derer befinden oder würde sagen, ich befinde mich da in der Riege derer, die sagt, okay, zum einen, Bundesliga ist was anderes als zweite Liga, wir können gar nicht das machen und so wie Heidenheim da in die Bundesliga kommen und gleich auf Platz 8 einlaufen, das ist, ja, das wäre ein Traum, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren und wir brauchen die Zeit zur Entwicklung einfach. So ein Trainerwechsel ist mitten in der Vorbereitung, und die Vorbereitung hatte ja noch nicht gestartet, aber so ein Trainerwechsel, der viel auf links dreht, das ist einfach nichts, was man in 5,5 Wochen Vorbereitung vollzieht. Geht einfach nicht.
Ja. Ja, ich meine, mein Tabellentipp ist ja bekannt, aber das ist auch so ein bisschen Ausschlussverfahren, wenn man dann irgendwann auf 18 setzt. Meine These dazu ist aber, und da habe ich natürlich logischerweise in der Saisonvorbereitung viel drüber nachgedacht, ich glaube, dass mit dem Fußball von Blessin man eher eine Chance hat, in der Liga zu bleiben, als mit dem Fußball von Hürzler, weil ich auch Fabian Hürzler als jemanden einschätze, der zu lange festgehalten hätte an gewissen Prinzipien.
Wahrscheinlich.
Und ich glaube, Alexander Blessin, ich meine, er kommt aus der Rasenballsport-Leipzig-Schule. Er war da 8 Jahre. Er sagt doch, das waren die für ihn die allerwichtigsten Einflüsse. Und jetzt ist es zwar ein Fußball, den haben wir so viel gesehen, dass den eigentlich kaum jemand mag, weil es auch ein reaktiver Fußball ist und weil du das Gefühl hast, die erzielen ja nur Tore, wenn der Gegner Fehler macht, was allerdings sehr häufig im Fußball so ist, muss man so sagen. Und man würde sich fast wünschen, dass die Bundesliga mal wegkäme von dieser Art Fußball, aber Erfolg kannst du damit immer noch haben. Und das ist, glaube ich, nämlich wäre auch der Unterschied zu Heidenheim. Heidenheim ist mit einem Fußball aufgestiegen, wo man sich, wenn man sich Zweitligaspiele von Heidenheim angeguckt hat, da wusste man, ja gut, das wird auch viele Erstligisten nerven, weil es ja, einfach genau. Anstrengend
das
ist.
Das war so. Ich erinnere mich noch, dass wir die Saisonabschlussfolge vom Heidenheimer Aufstieg, als Heidenheim aufgestiegen ist, gemacht haben. Und da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten, welche Aufsteiger denn am ehesten in der Liga bleiben. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass der Heidenheimer Fußball, der wird am ehesten in der ersten Liga funktionieren, weil der alle einfach so dermaßen abnerven wird.
Genau.
Also, man muss bei St. Pauli sagen, es gibt schon, und Blessin hat auch bei Saint-Gilloire hat er schon anderen Fußball spielen lassen. Also der hat nicht nur diesen Raba-Schule-Umschalt-Fußball gespielt und diesen krassen Fokus, den hat er auch spielen lassen und zwar ist richtig, richtig gut. Den hat er vor allem auch bei Ostende damals umgesetzt. Und der wird hoffentlich auch bei St. Pauli kommen. Davon hat man aber noch gar nicht viel gesehen, weil man eben in den vielen Vorbereitungsspielen auch viel Ballbesitz hatte. Heidenheim kam ans Millerntor und hat gesagt, was wollen wir denn mit dem Ball machen? Nehmt den mal, wir gucken erstmal, was ihr macht. Und da war St. Pauli auf einmal gefordert und musste was ganz anderes machen. Hat er auf einmal ja wieder 60% Ballbesitz, wie unter Hürzeler und so. Hat da aber auch Lösungen gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass St. Pauli dann da eine lange Murmel nach vorne schlägt und mal schaut, hier, wir pressen auf zweite Bälle, sondern die haben schon ganz klare Muster und Abläufe, wie sie da was Räume freikriegen wollen, Räume öffnen wollen. Und das sieht schon nach was aus. Jetzt spielen sie gegen Union am Freitag. Naja, lange zweite Bälle. Also es ist wahrscheinlich Heidenheim nur in individuell ein bisschen stärker, würde ich schätzen. Also da kann man, wenn es schlecht läuft, muss man davon ausgehen, dass St. Pauli wieder deutlich mehr Ballbesitz hat, als man das unter Blessin erwarten würde. Also diesen richtigen Blessin-Fußball, dieser Markante, von dem alle gesagt haben, oh, jetzt ist nur noch Umschalten und Tempo, den hat man noch gar nicht gesehen bei St. Pauli.
Das ist auch wirklich die Sache. Also man ist so viele Jahre in der zweiten Liga und dann sind die ersten Erstligaspiele, die du bekommst, Heidenheim, Union, Augsburg und Leipzig. Also da hat sie die jetzt auch nicht gerade gut gemeint. Aber das bringt mich zu dem Punkt, den du eigentlich schon angesprochen hast, nämlich das Erwartungsmanagement und die Erwartungshaltung. Und du hast ja auch schon die Extrempositionen aufgemacht, die es jetzt schon gibt. Ist der Eindruck korrekt, dass es relativ unruhig ist im Umfeld von St. Pauli?
Ja, das ist er. Das finde ich auch. Also ich finde auch, dass das sehr unruhig ist. Na klar, soziale Medien ist glaube ich, immer unruhig. Und klar, in Zeiten des Erfolgs ist alle, jubeln alle. Und jetzt gibt's halt mal Misserfolg. Das ist halt, da müssen sich alle dran gewöhnen. Man merkt, dass viele neue Leute dazukommen. Man merkt, dass die mediale Aufmerksamkeit extrem zunimmt. Und wenn mediale Aufmerksamkeit zunimmt, dann versuchen auch alle erstmal mit Ellbogen so ihren Bereich abzustecken. So ungefähr. Und da wird das natürlich alles ein bisschen aufgebauschter, als es eigentlich ist. Das ist etwas, was man beim FC St. Pauli ja auch in Sachen Medienarbeit lernen muss, dass man damit umgeht, dass auf einmal das Interesse viel, viel größer ist. Und ja, es ist unruhig, völlig klar, weil dieser Trainerwechsel und diese Umstellung dazu führt, dass da Spieler draußen sind, von denen man sagt so, wow, ja, weiß ich nicht, ob die jetzt unbedingt rausgehören, könnten auch ganz gute Kicker sein. Und es ist aber, ich würde schätzen, es ist vor allem unruhig, weil man eben das Siegen gewohnt war und das jetzt einfach nicht mehr passieren wird. Und jetzt verliert man zum Auftakt, spielt gegen Halle, bricht man sich einen ab und kommt aber weiter. Und das ist ja alles, was man erreichen konnte. Und jetzt verliert man zum Auftakt unglücklich zwar, aber man verliert zum Auftakt zu Hause gegen Heidenheim. Da schrillen bei vielen die Alarmglocken und so unruhig wird das weitergehen. Also das muss man irgendwie managen.
Aber warum ist das so? Weil noch hat man ja gar nicht so viele Spiele verloren. Klar, wenn der Start jetzt misslingt, dann verstehe ich das alles. Aber war nicht früher St. Pauli auch ein Verein der Gelassenheit? Also in dem Sinne, dass man sich gesagt hat, wir wollen eh nicht bei euch oben mitspielen, wir sind eh unser eigenes Ding. Ist uns doch egal, wir finden es doch viel geiler, nach Sandhausen zu fahren. Und uns geht es einfach nur darum, hier eine gute Zeit zu haben. So ein bisschen, ich weiß, dass es extrem gefährlich ist, Union Berlin mit St. Pauli zu vergleichen. Und da werden auch oft Dinge gleich gemacht. Aber Union kam ja genau mit dieser Egalhaltung rein und auch mit dieser Haltung, ach, wir steigen doch sowieso wieder ab. Wo man damals auch schon bei Union sagen konnte, naja, ihr habt gute Chancen drin zu bleiben und so weiter und so fort. Weiß gerade gar nicht mehr, wie ich sie getippt habe. Die Union-Fans werden mir sagen. Aber das hat ja Union sehr gut getan, dass man im Grunde bis eine Minute vor Klassenerhalt gesagt hat, boah, wir gehen doch sowieso wieder runter. Ach, erste Liga, fühlen wir uns gar nicht so wohl. Das ist alles so groß hier. Wir würden viel lieber wieder runter. War natürlich alles ein bisschen übertrieben. Aber gab es das nicht früher bei St. Pauli auch mal?
Also spannend finde ich ja, dass das ist, was so nach außen kommuniziert wird sozusagen. Und dass bei Union ja, ich will jetzt gar nicht viel über Union Berlin, aber auf finanzieller Ebene das Ganze ganz anders.
Ja, das war total gelogen. Die mussten aufsteigen.
Genau. Ja, genau. Also das ist, völlig klar. Und die mussten auch drin bleiben, ne? Also das muss man ja auch sagen, so fast. Aber bei St. Pauli, und da kommen wir wieder zu Andreas Bornemann, der reingekommen ist, diese Ambitionslosigkeit, diese Wohlfühloase, über die ich am Anfang gesprochen habe, das ist genau das, dieses, ach komm, zweite Liga ist gemütlich, da gewinnen wir ein paar mehr Spiele. Du kannst aber nicht 40 Jahre in der zweiten Liga bleiben. Das geht einfach TV-geldmäßig, haut das nicht hin. Irgendwann erwischt es dich, weil du immer weiter abrutscht. Und was sich durchgesetzt hat bei St. Pauli, unter der Leitung von Andreas Bornemann ist einfach der Blick, dass man Leistung bringen will, dass man sich mit dem Besten messen will, dass man dass man Dinge erreichen möchte. Und ja, man will in der ersten Liga spielen und ja, verdammt, man will auch in der ersten Liga bleiben, auch wenn wir gegen Heidenheim, Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, Union Berlin spielen müssen und nicht gegen Schalke, Köln, Hannover, HSV und Co. Das finden wir auch scheiße, dass die erste Liga so ätzend zusammengesetzt ist. Mit Abstrichen natürlich, aber trotzdem will man da in dieser besten Liga mitmischen und man will da auch drin bleiben. Das ist was anderes als, hey, wir winken mal fröhlich in die Kamera, wenn wir im Westfalenstadion sind und so. Die Zeiten sind vorbei. Also wir kommen in die Liga und wir wollen auch in der Liga bleiben. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass man ein bisschen unruhiger ist, wenn es sportlich nicht läuft, als wenn man irgendwie da reinkommt und sagt, ja, ist ja schön, wir schauen uns das alles mal an und dann sagen wir wieder tschüss und vielleicht steigen wir irgendwann mal wieder auf. Nein, wir haben 13 verdammte Jahre in dieser zweiten Liga verbracht und auch wenn die letzten 2 Jahre richtig schön gewesen sind oder 3 Jahre, da waren zwischendurch so viele Scheißjahre dabei, dass ich einfach froh bin, dass ich da raus bin. Und man muss das auch nicht romantisieren. Klar, die Liga ist jetzt da in der zweiten Liga, ja klar, das ist irgendwie toll besetzt und es gibt tolle Clubs, aber es ist nicht geil, jedes Jahr nach Regensburg zu fahren. Nichts gegen Regensburg, aber es ist halt Regensburg. Und Sandhausen ist irgendwie noch so der coolste von diesen kleinen Clubs sozusagen. Aber es gibt viele Clubs und einfach so viel Fahrten, die sind einfach scheiße dann, die Auswärtsfahrten. Und auch das Interesse ist dann einfach nicht da. Und es ist dann auch so, ja, man verkennt das dann so. Ne? Man sagt dann, ja, zweite Liga ist so toll gewesen. Aber nein, zweite Liga ist nicht so toll gewesen. Es gab einfach viele Sachen, die in der zweiten Liga einfach scheiße waren. Allein die Anschlusszeit. Wie habe ich das gehasst? Ja. Samstag 13 Uhr, was für eine Scheiße. Da frühstückst du und dann musst du eigentlich zum Frühstück. Also früher, als ich noch nicht auf der Pressetribüne saß, saß ich um 10.30 Uhr am Frühstückstisch und hab Bier getrunken. Und das ist also, ja
irgendwie mal witzig. Die Auswärtsfahrt beginnt so. Morgens um 4.
Nachts um 2, wenn man nach Heidenheim gefahren ist. Nachts um 1:30 ist man losgefahren. Und ja, einfach scheiße. Also darf man nicht romantisieren, die zweite Liga. Und nach 13 Jahren bin ich einfach verdammt froh, dass ich da raus bin. Und ja, das hat Uke Göttlich als Präsident, aber vor allem Andreas Bornemann, der hat das, diese Leistungsbereitschaft und dieser Wille zur Leistung, das hat er vielleicht da irgendwie, also haben die schwer mit reingebracht, also hatten einen schweren Weg, das reinzubringen, aber jetzt ist das im Verein drin und jetzt ist das auch bei den Fans drin und jetzt wollen der Großteil, ne, ich habe letztens, weil ich gesagt habe, wir wollen alle in der ersten Liga bleiben, da hat mir jemand kommentiert und gesagt so, ja, nee, ich will nicht in der ersten Liga bleiben, ich würde eigentlich lieber in der zweiten Liga spielen, aber ich weiß, wir müssen in der ersten Liga spielen, damit wir in der zweiten Liga auch uns lange halten können. So ist natürlich nicht bei allen so, gibt immer wieder Ausnahmen. Aber ich würde sagen, es sind inzwischen viel, viel mehr Fans, die in der ersten Liga bleiben wollen, als letztes Mal, als St. Pauli in der ersten Liga gespielt. Dieses, man sieht ja auch die Beispiele, man sieht ja auch Freiburg, Mainz, Augsburg, Heidenheim, die Bochum halten hier. Sich in der Liga, Bochum, die halten sich in der Liga, und du siehst halt, Union ist auch ein gutes Beispiel. Du siehst, es ist möglich, auch als Verein, der nicht so groß ist. Und von, wenn man diese Namen, die ich jetzt alle genannt hat, mit St. Pauli vergleicht, dann wird man sagen, okay, St. Pauli ist potenziell der größte von diesen Vereinen, was das Umfeld angeht, was die Mitgliederzahlen angeht, was vielleicht auch die Stadt, in der man sich bewegt, kommen wir auch ein bisschen darauf an, wie sich der HSV weiterentwickelt. Hm. Wenn St. Pauli länger in der ersten Liga bleiben, der HSV länger in der zweiten Liga, was meinst du, was passiert in der Stadt? Also, ich sag mal so, im Fanshop gibt's keine Kindergrößen mehr, und zwar seit Wochen nicht mehr von Fanartikeln. Das ist einfach so, und das ist eine schöne Tatsache, und das ist aber etwas, was wir auch gerne weitermachen würden. Also diese Ambitioniertheit, die gibt's halt inzwischen, und die war früher nicht so ausgeprägt, ist ganz einfach so.
Okay, also es hat sich verändert, und man kann quasi sagen, Bornemann und Göttlich, über den würde ich gerne dann abschließend kurz noch sprechen, die haben die Wohlfühloase trockengelegt, und daher bekommt man dann eine bessere Leistungskultur, aber auch mehr Unruhe.
Ja, und das ist natürlich schwierig, ne? Das hat harte Entscheidung. Ich bin mir nicht sicher, ob mit einer anderen Denkweise Timo Schulz entlassen worden wäre. Oder und was man alles gemacht hätte, ne? Also Robin Himmelmann als Torwart, der lange da Torwart gewesen ist, dem wurde eine Vertragsauflösung an der gelegt. Dann war auf einmal vierter Torwart, dann wurde der Vertrag aufgelöst. Dann wurde auch gesagt, so, ja, der wird hier irgendwie aus dem Verein gedrängt und so. Und da sind ja auch Spieler dann gegangen, die auch ja eine lange Historie mit dem Verein hatten und auch gerne geblieben wären und auch gesagt haben, boah, ich würde gerne noch bleiben und so. Aber ja, hinter verschlossenen Türen wurde dann immer gerne vom St. Pauli-Filz gesprochen, den man dann loswerden möchte, weil sich da Leute breit machen, was heißt breit machen, das klingt jetzt negativ, aber weil da Leute sind, die so ein bisschen, ja, nicht ganz die Ambition haben, nicht dieses alles auf Leistung fokussieren, so, ne? Und das hat man halt, naja, mit der Zeit rausgekriegt. Führt halt zu mega harten Entscheidungen und würde theoretisch auch dazu führen, dass man so ein bisschen vielleicht die Bindung zur Mannschaft verliert, als Fan, weil es irgendwie nicht mehr die Spieler sind, mit denen man lange ja auch zu tun gehabt hatte. Ich habe schon dargestellt, ja, wie der Kader,
hast du ja beschrieben.
Die Fluktuation habe ich beschrieben, aber dann hast du ja auf einmal so Spieler, du hast so einen Spieler wie Jackson Irvine im Kader, der all das verkörpert, was man sich wünscht und der noch besser ist, als man sich das als St. Pauli-Fan jemals hätte erträumen können. Und dann ist er auch noch ein verdammt guter Fußballer. Ich meine, wie geil ist das denn? Aber manchmal muss man auch sagen, die Mannschaft könnte an der einen oder anderen Stelle, ist das schon vielleicht manchmal ganz schön trostlos dann. So gerade was so die, ohne Jackson Irvine, ist das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ist das dann auch eine normale Fußballmannschaft und so. Und da ist aber dieser, also das ist halt ein
diese Drahtseilakt. Überhöhung ist halt der Fehler. Also du kannst halt, also klar, es ist völlig normal, den eigenen Verein zu überhöhen, und auch Vereine machen immer Propaganda oder Marketing für sich selbst, egal wie man es nennen will. Aber alle spielen dasselbe Spiel, und das ist ein kapitalistisches Rattenrennen.
Klar.
Wo diejenigen, die am gemeinsten sind, die Ellbogen ausfahren, die gewinnen auf lange Sicht immer. Auf kurze Sicht kann es auch mal jemand auf die nette Art und Weise in Anführungszeichen schaffen, aber auf lange Sicht wird es sich immer so darstellen, wie es in der freien Wirtschaft sich auch darstellt. Und entweder erkennst du das als eine Realität an und musst dann aber überlegen, wie passe ich meine Kommunikation dazu an, weil du kannst dann nicht immer behaupten, wir sind die Familie, weil es gibt keine Familien in diesen fußballspielenden Kapitalgesellschaften, die da gegeneinander antreten jedes Wochenende. Oder du kommunizierst es eben etwas offener, und dann verlierst du aber etwas von dem, was vielleicht auch manche zu deinem Verein hingebracht hat. Und ich glaube, dass St. Pauli ein Beispiel von ganz, ganz vielen, aber vielleicht ein sehr prominentes Beispiel ist, wo man das nachvollziehen kann, diese Entwicklung und auch vielleicht diese Erkenntnis, die erst so gereift ist. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich da nochmal was verändert, weil in den ersten 10 Jahren des Jahrtausends sind die nationalen TV-Erlöse zurückgegangen, und wir hatten zwei Wirtschaftskrisen, beziehungsweise drei dann eigentlich jetzt noch mit Corona, und gleichzeitig ist die Schere weiter auseinandergegangen. Deswegen wurde es eindeutiger zu erkennen, dass diese Zufallserfolge viel, viel seltener werden einfach im Profifußball. Und da hätte ich jetzt eben dann die Frage, Über Andreas Bornemann haben wir schon gesprochen, aber welche Rolle spielt denn dann Uke Göttlich, der 2014 Präsident wurde, also sprich nach der Erstligasaison, der letzten, die wir hatten, und der ja auch eine ganz interessante Rolle hat. Der sitzt ja zum Beispiel auch im DFL-Präsidium, was man ja eigentlich so, also früher wären da Leute wahrscheinlich St. Pauli-Fans aus dem Verein ausgetreten, wenn die gesagt hätten, was, der sitzt im Präsidium, jetzt ist das völlig normal. Welche Rolle hat er gespielt in den letzten Jahren?
Ja, also diese Rolle mit DFL-Präsidium, das wird auch kritisch gesehen tatsächlich. Also ist auch immer noch so, dass das kritisch gesehen wird, auch innerhalb des, oder nicht innerhalb, also in der Fanszene. Es ist aber schon so, dass das auch glaubhaft, dass Uke Göttlich auch glaubhaft sagt, okay, man kann nicht nur Opposition sein. Es geht nicht. Wenn du das mitdesignen willst, wenn du TV-Gelder gerechter verteilen möchtest, dann kannst du nicht nur in der Opposition sein, sondern dann musst du da sozusagen mit ran. Finde ich gut, ist trotzdem ein ganz, also ist halt ein Drahtseilakt, ne? Und das wissen bei St. Pauli auch alle, dass es so ein Drahtseilakt ist, den man da begeht. Uke Göttlich ist jetzt bald 10 Jahre Präsident des FC St. Pauli. Wir haben schon angefangen, uns mit so einer größeren Story da mal zu designen, weil das natürlich eine durchaus markante Sache ist und auch eine richtig lange Zeit, die ja jetzt schon da ist. Und ja, der hat, ich weiß nicht, ob er. Ja, aus der Anfangszeit weiß ich nicht ganz genau, das erinnere ich nicht ganz genau. Da hat er aber auf jeden Fall, das kam zu seiner Anfangszeit, da hat er relativ klar gemacht, warum man als FC St. Pauli in der Bundesliga möchte. Weil es da ja auch hieß, so, ja, was willst du denn in der Bundesliga? Da bist du dann sozusagen, warum will man denn eigentlich maximalen sportlichen Erfolg haben? Und da hat er das so formuliert, dass er gesagt hat, die Werte, für die der FC St. Pauli steht, das sind Werte, die wollen wir raustragen, wollen wir Fans auch raustragen, da sind wir stolz drauf. Deswegen sind auch viele Fans des FC St. Pauli geworden, weil dieser Verein für gewisse Werte steht und die möchte er stolz nach draußen tragen. Und wenn du in der ersten Liga spielst, dann hast du einfach eine viel größere Reichweite, eine viel größere Bühne, auf der du das präsentieren kannst. Das war lange Zeit, ist es auch immer noch die Argumentation. Und der FC St. Pauli als Verein tritt auch momentan so auf. Und du merkst es auch in den sozialen Medien, merkst du, wie ganz viele Leute abkotzen über den FC St. Pauli. Und solange das passiert, solange Nazis darüber abkotzen in sozialen Medien, habe ich immer das Gefühl, der Verein macht ganz schön viel richtig. Auch wenn er damit ganz vielen auf die Nerven geht. Mir auch manchmal, aber anscheinend ist das ja nötig. Weil dieses, wir schweigen das oder wir reden mit Nazis, das funktioniert ja einfach nicht. Deswegen musst du da aktiver gegen angehen. Und wir driften ab. Aber Uke Göttlich hat diesen Leistungsgedanken, dieses maximale Leistung. Ich habe schon gesagt, mit diesem St. Pauli-Filz, den man raushaben wollte, das ist auch Uke Göttlich zuzuschreiben. Ne? Das ist, also der vereint das schon da mit Andreas Bornemann. Also die arbeiten da Hand in Hand oder haben da Hand in Hand das sozusagen umgesetzt. Und man muss sich da auch keine Augenwischerei betreiben. Also St. Pauli ist keine Insel der Glückseligkeit, sondern unterliegt einfach auch, ja, kapitalistischen Kräften, das kann man nicht anders sagen. Jetzt im Sommer wurden auch mehrere Leute entlassen, weil es da Umstrukturierung gibt, weil man selber der Meinung ist oder zu der Ansicht gekommen ist an einigen Stellen im Verein, dass die Geschäftsstelle einfach ein bisschen aufgebläht ist und da wurden dann auch Entscheidungen getroffen, die an der einen oder anderen Stelle ja durchaus kritisch betrachtet werden so. Aber es ist halt, man möchte das richtige Leben im Falschen führen sozusagen. Man möchte irgendwie immer noch so sein, dass man als Verein so eine gewisse Werte weiter vertritt, weiß aber genau, dass das in diesem maximal turbokapitalistischen Umfeld total schwierig ist. Und möchte es trotzdem machen. Und ja, dabei hat sich das so verändert, dass man eben sagt, so ja, wir wollen sportlichen Erfolg haben. Wir wollen nicht einfach nur der lustige Verein sein, der für tolle Werte eintritt, aber sportlich komplett bedeutungslos ist. Das will man einfach nicht sein. Und man möchte diese Bühne nutzen, auch für politische Botschaften. Und man möchte aber auch einfach geilen Fußball spielen. Und ich meine, darum geht's ja eigentlich, ne? Also das ist ja eigentlich, wenn man es sieht, wir pilgern ja alle ins Stadion Woche für Woche, weil wir das Spiel sehen wollen. Und ja, bei St. Pauli gibt's vielleicht viele, die pilgern auch ins Stadion, weil sie Freunde sehen wollen, weil sie das cool finden, bei St. Pauli zu sein, weil sie sich der Gruppe zugehörig fühlen wollen und. Aber letztendlich möchten viele einfach guten Fußball sehen und den bestmöglichen Fußball. Ich möchte mich mit dem Besten messen, mit Dortmund, mit Bayern. Ich will das auf jeden Fall. Ich habe da richtig Bock drauf. Und das hat sich durchaus durch die Zeit jetzt von Uke Göttlich hat sich das auch verändert in der Fanszene, dass man diese Ambition auch hat, maximalen sportlichen Erfolg. Und dem auch vieles unterordnet. Mehr als früher.
Ist vielleicht ein Stück weit ein Ankommen in der Realität, weil es ist, du kannst immer von beiden Seiten auf den Fußball blicken. Das eine ist, dass Fußball im ersten Sinne nur Sport ist. Und dann wäre es auch legitim zu sagen, ich will nur Sport gucken und alles andere ist mir egal. Das andere ist aber, dass Fußball auch ein gesellschaftliches Ereignis, Phänomen und eine Unterhaltungsindustrie ist. Und da hängen dann alle anderen Dinge dran. Politik, gesellschaftliche, kulturelle, sonstige Bedeutung, auch im persönlichen Erleben. Es ist eben auch ein Treffen von Freundinnen und Freunden, wenn man ins Stadion geht. Es ist ein Begegnungsort für Gesellschaftsschichten und so weiter und so fort. Und aus diesen beiden Richtungen kannst du auf den Fußball blicken und die einen, es gibt auch die Extrempositionen und vielleicht hat sich St. Pauli so langsam ein bisschen aus der einen Extremposition der anderen angenähert, dass es eben Werte und so weiter sind wichtig, aber es geht auch um sportlichen Erfolg. Dafür muss man manchmal bei den Werten Kompromisse machen. Und es gibt eben noch ein paar Vereine, die wollen die andere Richtung machen. Ich habe den Podcast selber noch nicht gehört, aber es gibt jetzt einen Magdeburg-Podcast und da wird zum Beispiel auch gesagt, naja, wir wollen Politik fernhalten aus dem Stadion. Ja, gut, könnt ihr auch machen, wird aber gewisse Probleme nicht lösen. So ehrlich muss man auch sein. Also ich finde das eben deswegen interessant und es ist auch interessant zu sehen, wie das begleitet wird, weil ich erlebe da auch viel Häme, weil gerade es man öffnet dem auch Tür und Tor, wenn du für gewisse Werte einstehst und die aber nicht immer vertreten kannst, denn niemand schafft es, seine Werte immer zu 100% zu leben, dann ist es auch richtig, dass ihm das aufs Brot geschmiert wird und manche machen das dann besonders gerne. Ich habe den Eindruck, all das kann man am FC St. Pauli ablesen. Und ich bin aber sehr gespannt, wo wir dann am Ende der Saison rausgekommen sein werden. Und zwar sowohl sportlich als auch von all dem drumherum. Wie ist das Umfeld damit umgegangen? Wie hat St. Pauli seine Stimme jetzt auf dieser größeren Bühne genutzt? Ich bin gespannt drauf und finde auch, das wurde jetzt einfach mal wieder Zeit, dass St. Pauli hochgekommen ist. Und jetzt schauen wir es uns halt einfach mal an. Und ich lasse mich auch sehr gerne davon überzeugen, dass St. Pauli nicht absteigt.
Ja, also ich bin tatsächlich sehr positiv gestimmt, dass St. Pauli das schafft. Gar nicht unbedingt, weil ich denke, es gibt Teams, die momentan individuell schwächer sind als St. Pauli. Ich würde sagen, es gibt so 4, 5 Teams, die vielleicht da auf einem unteren Level sind. Ich glaube aber, dass das Potenzial im Team, dass auch das individuelle Potenzial, dass das noch ganz schön hoch ist und dass da einige Spieler noch ganz schöne Schritte machen können und glaube da ziemlich fest dran, dass St. Pauli das schafft. Und dann würde ich sagen, wenn die Hinrunde schon okay läuft, dann wird die jetzt in der Rückrunde auf jeden Fall funktionieren.
So, ja, eine so gute Halbserie spielt ihr ja immer.
Also wenn genau, so sieht es nämlich aus. Genau. Und wie gesagt, wenn die Hinrunde, wenn man da nicht komplett abgeschlagen ist, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Pauli in der Rückrunde einbricht, sondern ich würde mir eher denken, momentan, so wie sich das momentan entwickelt mit neuem Trainer und eventuell auf der Transferseite vielleicht auch noch 1, 2 Entwicklungen, vielleicht auch erst im Winter, das macht Andreas Bornemann tatsächlich auch ganz gern, dass man eher stärker wird im Verlauf der Saison als schwächer. Und das ist bei vielen Teams, bei einigen Teams ist das ja andersrum, dass das eher in die andere Richtung geht. Wenn ich mir anschaue, wie Augsburg momentan zerkauft wird, das ist schon extrem. Aber es ist natürlich ein anderes Niveau. Man muss halt auch sehen, dass man so ein Team wie, also ich, das ist natürlich irrwitzig. Man, ich gucke ja auch, Bundesliga habe ich ja auch viel geguckt und so, ne? Aber wenn ich dann gucke und sehe, dass so ein Team wie Mainz oder Augsburg, was die für Spieler haben, mit was für Transfersummen die hantieren und so, da merke ich, Alter, das ist noch so weit weg von dem, was der FC St. Pauli überhaupt fähig ist, wo der überhaupt wagt, drüber nachzudenken, ne? Klar, das ist auch ein richtiger Ausreißer, aber wenn Mainz da den Guda für 30 Millionen nach Brighton verkauft, so, das sind halt einfach Werte. Oder Union Berlin, mit denen haben mich jetzt gerade befasst, was die an Geld ausgegeben haben
in der letzten Saison. Union ist natürlich irre. Union ist Wahnsinn. Aber wirklich nochmal ein Sonderfall, weil eben über die Quatrex-Finanzierung, die Kölmel-Ambitionen und aber auch das Zeitfenster, in dem man sehr gut Geld verdienen konnte, trotz Corona, also Union ist ja, also ganz, aber das ist tatsächlich ein Sonderfall. Aber ja, das ist es. Und ich sage dir aber ganz ehrlich, Tim, als jemand, der jetzt quasi im 10. Jahr auf die Bundesliga blickt, nee, im 11. Jahr jetzt schon, es ist sowieso nicht vorherzusagen. In der Nachbetrachtung ist es immer erklärbar, warum wurde Trainer XY entlassen, warum hat dieses Team den Aufstieg nicht geschafft. Die Royal-Segmente, da kannst du dir jeden Royal bis hin zur ersten Rasenfunksaison durchhören und es ist immer ein stimmiges Bild. Deswegen liebe ich dieses Format so sehr, deswegen mache ich diesen krassen Aufwand, weil du, das ist quasi historische Arbeit, die wir da leisten im Moment, weil wir rückblicken auf eine Saison und dann ist es immer erklärbar. Du kannst immer sagen, woran es lag. Aber vorher ist es eigentlich nie vorhersehbar. Es gibt ganz seltene Momente, weil du weißt nicht, wann der Trainer gewechselt wird. Du weißt nicht, wann sich wichtige Spieler verletzen. Du weißt nicht, wann die einfach mal so reinrutschen in eine Pechphase, in der sie fünfmal nicht punkten, obwohl sie eigentlich hätten punkten müssen. Und dann haben sie noch zweimal VAR-Pech gehabt und dann dreht irgendjemand durch und entlässt jemanden oder es wird jemand gekauft oder was auch immer. Und das ist aber gleichzeitig das Wunderbare am Fußball. Und deswegen sage ich eben, nach der Saison bin ich sehr gespannt, wie wir über diese Saison sprechen. Und vielleicht kann ich hier das Plädoyer halten. Hört euch alte Royal-Folgen an. Es ist so interessant, weil man hat alles schon wieder vergessen oder 80% davon. Und dann weiß man wieder, ach ja, stimmt. Ah ja, deswegen ging das bei Hannover 96 damals schief.
Ja, seit Jahren.
Ja, das ist was anderes. Tim, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Über den Stromausfall hinweg hast du mir hier Rede und Antwort gestanden, ziemlich nah an deinen Anschlusstermin ran. Deswegen vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung, Max. Ich freue mich auch. Ich habe jetzt die Schlusskonferenz, die erste, da habe ich mich so drauf gefreut. und da ist dann auch noch Konstantin Eckner über den FC St. Pauli spricht. Da ist mir das Herz aufgegangen.
Das freut mich so sehr. Und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Auf rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr uns unterstützen via PayPal, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay. Es geht einfach alles. Natürlich auch Banküberweisung. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Eddie Shumway, bei Simon W., bei Bernhard aus Wien, bei Gerd Kube, bei Heiko 8176, bei Gerrit und bei U8712. Danke für euren Support. Bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.